HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
10, 9, 8.
Droht ein neues Wettrüsten zwischen Russland und den USA?
Solange wir nichts haben, worauf sich alle einigen, können wir nicht einen Vertrag einhalten, den andere nicht einhalten.
Unsere amerikanischen Partner haben angekündigt, ihre Teilnahme an dem Vertrag auszusetzen. Wir tun das auch.
Jetzt könnten die Russen entwickeln, bauen und stationieren, wie und wo sie wollen.
Man kann doch als Europäer nicht zusehen, wie getrieben von einer Politik, die ja jedes multilaterale Abkommen ablehnt, wir blind in eine neue Runde des Wettrüstens in Europa stolpern.
Dennoch ist es notwendig, dass das Thema Abrüstung wieder auf die internationale Tagesordnung gesetzt wird.
Nicht nur die USA und Russland, längst verfügt die aufstrebende Militärmacht China über knapp 2000 ballistische Raketen und Marschflugkörper und ist an keinen Abrüstungsvertrag gebunden. Michael Gorbatschow und Ronald Reagan gemeinsam am Schreibtisch. Dieses Bild ging vor 32 Jahren um die Welt. Beide unterzeichnen feierlich den INF-Abrüstungsvertrag. Damals war das eine Sensation. Zum ersten Mal schließen die USA und die Sowjetunion einen Vertrag auf unbestimmte Zeit, in dem gleich eine ganze Waffengattung verboten wurde, nämlich bodengestützte atomare Mittelstreckenraketen. 3 Jahrzehnte hat das Abkommen gehalten und schon seit Jahren werfen sich jetzt beide Regierungen gegenseitig vor, dass sie sich nicht daran halten würden. Am Freitag kündigten die USA den INF-Vertrag. US-Außenminister Mike Pompeo begründete die Entscheidung so.
Länder müssen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie gegen die Regeln verstoßen. Jahrelang hat Russland schamlos gegen den INF-Abrüstungsvertrag verstoßen. Wir werden weiter versuchen, mit den Russen zu einem Ergebnis zu kommen. Präsident Trump will eine überprüfbare und belastbare Vereinbarung. Hoffentlich können wir die Russen überzeugen, dass dies in ihrem besten Interesse liegt.
Also die USA kündigen den INF-Vertrag, weil sich die Russen nicht daran gehalten haben. Das ist die eine Sicht der Dinge und wir fragen heute, welche Folgen wird das haben? Alte Verträge, neue Waffen, die Zukunft der Rüstung. Schauen wir uns jetzt mal die andere Sicht der Dinge an. Keine 24 Stunden später kündigt auch Russland den INF-Vertrag und es beginnt bereits ein Spiel mit den Muskeln, wie in den alten Zeiten des Kalten Krieges. Aus Moskau, Hermann Krause.
Die Reaktionen auf den Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag in Moskau sind heftig. Vor einem neuen Wettrüsten wird gewarnt, allerdings habe Russland davor keine Angst, heißt es. Der stellvertretende Außenminister Sergei Ryabkov. Überschallraketen, luft- und seegestützte autonome Systeme, das erfolgreich getestete Avantgarde-System, die neue Kinjal-Rakete, all diese Waffen haben wir oder entwickeln wir, um auf die Gefahren zu reagieren, die von den USA oder von anderen Ländern ausgehen. Wie zu erwarten, streckt Moskau nach dem Ausstieg Washingtons aus dem INF-Vertrag nicht die Hand aus, sondern zeigt die geballte Faust. Besonders empört ist man über zwei Dinge. Erstens, dass die Trump-Administration es wagt, der Atommacht Russland ein Ultimatum zu stellen. Und zweitens, dass die USA aus russischer Sicht mit Fake News arbeiten. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov. Präsident Putin hat schon oft die Beschuldigung zurückgewiesen, Russland würde gegen den INF-Vertrag verstoßen. Mehr noch. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die USA den Vertrag gefährden durch die Stationierung des Raketenschilds. Damit meint Peskov jenes US-Raketenabwehrsystem, das in Rumänien und auch in Polen stationiert ist. Nach russischer Darstellung können die Raketen defensiv wie auch offensiv, also auch zu einem Angriff gegen Russland, genutzt werden. Vorwürfe, auf die Washington nicht reagierte, und auch Europa habe die Einwände Russlands ignoriert, heißt es. Generaloberst Wladimir Schamanow vom Verteidigungsausschuss der Duma sagte im russischen Fernsehen, das alte Europa sollte den Dialog mit seinem Herrn führen, mit Amerika, mit Washington. Denn wir sehen uns nun gezwungen, unsere Militärplanung zu überdenken. Das erste Ziel wird im Falle eines Angriffs Europa sein, wo die amerikanischen Raketen stationiert sein werden. Eine Position, die im politischen Moskau durchaus so vertreten wird. So sagte Außenpolitiker Konstantin Kosatschow, Die USA wollten nur neue Raketensysteme entwickeln. Das wäre der eigentliche Grund, den INF-Vertrag zu kündigen. Präsident Wladimir Putin hatte schon vor Wochen vor einem Austritt und vor einem Atomkrieg gewarnt. Wenn, Gott verhüte, es so etwas passieren sollte, dann kann das zur Vernichtung der ganzen Zivilisation führen, wenn nicht des ganzen Planeten. Wir in Russland müssen für unsere Sicherheit sorgen. Was bleibt uns anderes übrig? Aber für die Menschheit ist das sehr gefährlich, weil es uns an einen bedrohlichen Punkt bringt. In Moskau sorgt man sich auch um die Verlängerung des New START-Vertrages. Darin geht es um die atomaren Langstreckenraketen. Der Vertrag war 2010 von Barack Obama und Dmitri Medvedev unterzeichnet worden. Er läuft 2021 aus. Im Moment scheint es so, als wenn die Trump-Administration auch wenig Ambitionen hat, diesen Vertrag zu verlängern.
Also beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, sie hätten gegen den INF-Abrüstungsvertrag verstoßen. Wer hatte nun recht? Bei dieser Frage hilft uns Oberst AD Wolfgang Richter. Er ist Rüstungskontrollexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Bernd.
Also fangen wir mal mit diesem Vertrag an. Der INF-Vertrag, da geht es ausschließlich um Mittelstreckenwaffen zwischen 500 Kilometern Reichweite und 5500 Kilometer. Warum sind ausgerechnet diese Waffen so wichtig?
Nun, zunächst einmal muss man sich die Geschichte vor Augen führen, warum der Vertrag überhaupt geschlossen worden ist. Er hat eine ganze Klasse von Trägerwaffen eliminiert, die sowohl konventionell als auch nuklear eingesetzt werden können, damals vor allen Dingen nuklear. Und diese Waffen haben vor allen Dingen Ziele in Europa bedroht. Das ergibt sich aus der Reichweite. Und insofern hatte er damals eine große militärische Bedeutung und er hat nach wie vor aber auch eine sehr große politische Bedeutung. Er ist ein Meilenstein auf dem Weg von der Konfrontation zur Kooperation gewesen und er hat sozusagen die Rüstungskontrolle in Europa wesentlich beflügelt. Es kamen ja weitere Verträge dann hinzu. Er ist also von einer großen politischen Bedeutung und vor allem im europäischen Interesse.
Und ursprünglich ging es um Atomwaffen, aber eben nicht nur. Das ist heute wichtig.
Nun, der Vertrag begrenzt ja keine Atomwaffen. Der Vertrag begrenzt die Trägerwaffen, das heißt also ballistische Raketen und Marschflugkörper. Die werden heute überwiegend konventionell eingesetzt. Das zeigt dann auch schon die Bedeutung, die Relativierung, sage ich mal, des Vertrages, was die militärische Bedeutung betrifft. Denn ein großer Teil der militärischen Wirkung wird heute durch See- und luftgestützte Marschflugkörper erreicht, wie die Beispiele in Syrien zeigen, die ja da wurden ja Ziele von beiden Seiten, sowohl von Russland als auch von den USA und Frankreich angegriffen. Wenn ich jetzt von einer Relativierung rede, dann meine ich das nur damit oder so, dass eben andere Waffen auch eine große Bedeutung haben. Das heißt aber nicht, dass man eine ganze Klasse von Waffen, die verboten sind, nun wieder einführen muss und einen Vertrag einreißt, der ja ein Meilenstein war, sondern man muss darüber nachdenken, wie man die anderen Waffen, die dazugekommen sind, irgendwie über Rüstungskontrollmaßnahmen einfangen kann. Also der Vertrag hat unverändert hohe Bedeutung.
Schauen wir uns mal die umstrittenen Punkte an. Also schon Barack Obama hat eine Rakete kritisiert. Russland behauptet aber, die fliegt nur 480 Kilometer weit, ist also gar keine Mittelstreckenwaffe, verweigert aber Kontrollen. Warum wohl? Also das schürt ja schon Misstrauen.
Nun, also es gibt ja Anschuldigungen von beiden Seiten. Es wäre anmaßend, jetzt Informationen, die in der NATO vorliegen, die die Amerikaner vorgelegt haben, die geheim sind, zu bewerten. Es ist sicherlich signifikant, dass immerhin 29 Staaten sich hinter diese Perzeption gestellt haben, unter anderem auch die Bundesregierung. Also wird man die Argumente natürlich ernst nehmen müssen. Aber es gibt eine Sache, die mich an der ganzen, an der Schnelligkeit zumindest dieser Entscheidung stört. Es gingen keine langen Konsultationen im Bündnis voran, offenbar. Und zweitens, das Kernstück der Rüstungskontrolle, nämlich die Verifikation, ist überhaupt nicht ausgeschöpft worden. Wir wissen von allen anderen Rüstungskontrollverträgen, dass das ein Kernstück ist, auf das gerade der Westen immer Wert gelegt hat. Und Verifikation beginnt mit dem Datenaustausch, geht über Satellitenbilder bis zu kooperativen Beobachtungsflügen, über den Vertrag über den offenen Himmel. Und ein wichtiges Stück davon sind natürlich die Inspektionen vor Ort. Und das kann sogar die Vorführung von einzelnen Systemen beinhalten. Und wenn das abgeschlossen ist und man hat Grauzonensysteme entdeckt, dann muss man darüber reden und dann muss man eine bestimmte Konfiguration dieser Systeme in technischen Protokollen festhalten, damit sie weiterhin vertragskonform sind. Das wäre eine Lösung für das MK-41-System, also Aegis Ashore, was in Rumänien steht. Aber es könnte vielleicht auch eine Lösung sein für die russische Seite. Das wird dann davon abhängen, wie genau diese Rakete oder dieser Marschflugkörper konfiguriert ist. Und da kann man ja mit verschiedenen Teilen der Rakete etwas spielen. Das heißt, das Gewicht des Gefechtskorps, die Tankladung, die Hülle, das Steuersystem etc., der Booster, das sind ja alles Komponenten, die man unterschiedlich konfigurieren kann. Und damit kann man auch die Reichweiten natürlich unterschiedlich gestalten. Das müsste dann festgelegt werden in solchen Protokollen. Ich sehe im Moment aber nicht den Willen, Verifikation tatsächlich durchzuführen. Ich würde es aber nicht für ausgeschlossen halten, dass dieses Mittel in den nächsten 6 Monaten, die ja noch verbleiben, bis der Vertrag außer Kraft tritt, doch noch angewandt wird.
Also wir müssen das noch mal ein bisschen erklären. Es geht um 2 verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist der Vorwurf der USA, die russische Rakete fliegt weiter als Russland behauptet. Und Russland wiederum beschwert sich darüber, dass es eben in Rumänien ein Raketenabwehrsystem gibt, das man auch umbauen könne zu einer Angriffswaffe. Und deshalb fühle sich Russland bedroht. Ist das nachvollziehbar?
Also es ist insofern nachvollziehbar, als das Startsystem, das dort bei Aegis Ashore genutzt wird, dasselbe Startsystem ist, das auch auf Schiffen genutzt wird, auf Aegis-Schiffen. Dieses Startsystem ist ein Vielzwecksystem, ein Senkrechtstarter, der auf Schiffen zumindest neben Abwehrraketen auch Marschflugkörper verschießt. Auch noch eine dritte Kategorie von Raketen. Nun sagen die USA, dass sie das System, was an Land eingesetzt wird, modifiziert haben und dass dieses System eben nicht in der Lage ist, Marschflugkörper zu verschießen wegen einer unterschiedlichen Verkabelung und einem unterschiedlichen Feuerleitsystem. Wenn das so ist, dann könnte man ja über gegenseitige Inspektion genau das feststellen, in technischen Protokollen festlegen und anschließend Inspektionen regelmäßig wiederholen. So läuft Rüstungskontrolle in allen anderen Verträgen, warum also nicht auch hier?
Haben Sie eine Erklärung, warum läuft es bei diesem Vertrag nicht mehr?
Nun, zunächst einmal, der Vertrag hatte ja ein Verifikationsregime. Das Verifikationsregime ist 2002 ausgelaufen, weil dann alle Waffen, die gelistet waren im Vertrag und die stationiert waren, abgebaut worden sind, unter anderem auch in Deutschland, übrigens auf beiden Seiten, sowjetische und amerikanische Waffen. Und weil man auch die Produktionsstätten überwacht hat, unter anderem mit Kameras. Und als der ganze Prozess beendet war und die Waffen vernichtet waren unter gegenseitiger Inspektion und die Abschussinfrastruktur ebenfalls zerstört war bzw. konvertiert war, hat man gesagt, wir brauchen das System nicht mehr. Es war auch nicht länger vorgesehen als bis 2002. Aber natürlich gibt es weiterhin die Sonderkommission zur Verifikation. Die kann ja jederzeit einberufen werden. Das ist wohl auch geschehen, aber vergeblich. Aber hier wäre der Ansatz, dass man das Verifikationsregime wieder einführt. Das ist bisher nicht geschehen.
Also wir haben gehört, der INF-Vertrag bezieht sich auf die Mittelstreckenwaffen und in 2 Jahren läuft auch noch dieser New Start-Vertrag auf. Da geht es dann um die Langstreckenwaffen. Fürchten Sie, dass der auch wackelt, wenn der IMF-Vertrag fällt?
Ja, also diese Befürchtung muss man haben. Wir stehen im Moment in der größten oder schwersten Sicherheitskrise in Europa seit dem Kalten Krieg. Wenn jetzt ein Vertrag nach dem anderen zusammenbricht, und wir haben ja schon den dritten Vertrag, der hier erodiert, das heißt, es begann mit dem ABM-Abkommen, also dem Vertrag über die Begrenzung von Abwehrraketen. Diesen Vertrag hat ja schon George W. Bush 2002 beendet. Dann der KSE-Vertrag über konventionelle Waffen in Europa, der nicht angepasst worden ist, woraufhin Russland den Vertrag suspendiert hat. Und nun sind wir bei dem INF-Vertrag, den wir auch verlieren. Und dann kommt das vierte Kernstück der internationalen oder globalen Rüstungskontrolle im Nuklearbereich. Das ist eben New Start. Das heißt, das ist ein schlechtes Omen, ein gewisser Schatten, der auf der Politik liegt, sodass ich dann davon ausgehe, dass nicht großer Wille da ist, auch diesen Vertrag zu verlängern. Die Option gibt es ja im Vertrag und sie ist auch nötig, um 5 Jahre zu verlängern, um dann einen Nachfolgevertrag zu verhandeln. Wenn das nicht geschieht, dann stehen wir im Jahr 2021 dort, wo wir zuletzt in den 60er Jahren standen. Es wird dann keine rechtsverbindlichen Begrenzungen von Nuklearwaffen mehr geben.
Das war Oberst AD Wolfgang Richter, Rüstungskontrollexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank.
Rüstungskontrolle ist eine todernste Angelegenheit im wahrsten Sinn des Wortes und dennoch gibt es auch eine brillante Satire darüber. Dr. Seltsam oder wie ich lernte, Die Bombe zu lieben, ein Film von Stanley Kubricks aus dem Jahr 1964. Und darum geht's. Ein General der US-Armee hat eigenmächtig eine Bomberstaffel Richtung Moskau geschickt. Der amerikanische Präsident, gespielt von Peter Sellers, versucht jetzt in einem Telefonat mit seinem sowjetischen Amtskollegen die Situation zu deeskalieren und zu am Anfang sehr, sehr, sehr diplomatisch.
Hallo? Hallo Dimitri. Hören Sie, ich kann Sie so schlecht verstehen. Können Sie vielleicht die Musik etwas leiser stellen? Ja, so ist's viel besser. Ja, ja. Fein, jetzt verstehe ich Sie, Dimitri. Ganz klar und deutlich. Ich kann Sie sehr gut verstehen. Sie können mich auch gut verstehen, ja? Fein. Wie Sie sehr richtig sagen, können wir uns ja dann beide gut verstehen. Gut. Fein, dass es Ihnen gut geht. Ja, und mir geht's auch gut. Ja, ganz meiner Meinung. Es ist schön, wenn es einem gut geht. Tja, also Dimitri, die Sache ist die, wir haben ja schon oft über die Möglichkeit gesprochen, dass mal was schiefgehen könnte mit der Bombe. Na, die Bombe, Dimitri. Die Wasserstoffbombe. Bei uns ist Folgendes passiert. Einer von unseren Stützpunktkommandanten, der hatte so eine Art, der ist hier oben so ein bisschen durchgedreht. Verstehen Sie? Naja, also etwas durchgedreht und hat etwas Törichtes angestellt.
Töricht ist gut, die Bomber sind schon in der Luft und 1964 natürlich nicht GPS ferngesteuert. Wie dieses Rüstungskontrollgespräch weiterläuft, das hören wir gleich. Alte Verträge, neue Waffen, die Zukunft der Rüstung. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil wird jetzt schon mit dem Satz zitiert, wahrscheinlich brauchen wir eine neue Friedensbewegung. Gut, vielleicht sagt er das aus Sentimentalität. Als junger Student war Stefan Weil in der Friedensbewegung engagiert. Und wer weiß, also vielleicht kommt das ja wirklich bald alles wieder. Eberhard Nembach erinnert uns an diese Zeit, als Hunderttausende in Deutschland auf die Straßen gingen.
Wir sind die Mehrheit. Wir sind hier gekommen, um zu sagen, wir wollen in Frieden leben.
10. Oktober 1981. Hunderttausende demonstrieren im Hofgarten in Bonn gegen den NATO-Doppelbeschluss, der die Aufstellung neuer Atomraketen in Europa vorsieht. Die SPD-geführte Bundesregierung steht hinter der nuklearen Abschreckungspolitik und wird damit zur Zielscheibe der Demonstranten. Unter ihnen die grüne Petra Kelly.
Ich fordere mit euch hiermit den Rücktritt von Helmut Schmidt.
Kanzler Helmut Schmidt muss ertragen, wie sich mitten in der Bundeshauptstadt Bonn unter dem Jubel der Demonstranten seine eigenen Parteifreunde gegen ihn stellen, zum Beispiel Erhard Eppler, der eine der zentralen Protestreden hält.
Wir wollen diese Kette der Vor- und Nachrüstungen, die uns erwürgt, zerschlagen. Und wir wollen sie da zerschlagen, wo wir sind, hier in Zentraleuropa, hier in Deutschland.
Die Friedensbewegung ist unübersehbar eine neue Kraft im Gefüge der Bundesrepublik und Helmut Schmidt ist eines ihrer Ziele. Er hält die von den USA im Rahmen der NATO verfolgte Politik der atomaren Abschreckung für richtig. Die Aufrüstung des Westens habe die Sowjetunion überhaupt erst so unter Druck gebracht, dass sie ernsthaft über Abrüstung verhandeln musste, so Schmidts Überzeugung auch später noch. Der NATO-Doppelbeschluss habe deshalb zu Frieden und Abrüstung entscheidend beigetragen, urteilt Schmidt noch fast zwei Jahrzehnte später im Gespräch.
Der INF-Vertrag in den späten 80er Jahren war der erste wirkliche Abrüstungsvertrag mit der Sowjetunion. Und er wäre ohne diesen NATO-Doppelbeschluss nicht zustande gekommen. Und ich bin nach wie vor stolz darauf, dass wir ihn gefasst haben.
Michail Gorbatschow, der in den 1980er Jahren mit seiner Perestroika die Öffnung zum Westen und unfreiwillig das Ende der Sowjetunion einleitete, habe ihm das selbst bestätigt, so Schmidt. Gorbatschow habe ihm privat erzählt, wie er seinerzeit als noch junger Kreml-Chef seine Einweisung in die atomare Verteidigung bekommen habe.
Und die Kommandeure der Raketentruppen rund um Moskau haben ihm erklärt, dass es gegen Pershing II keine Verteidigung Moskaus geben könne. Und da habe er begriffen, dass Pershing II weg müssen und die können nur weg, wenn wir die SS-20 auch wegnehmen.
Die Nachrüstung, für die er selbst so angefeindet wurde, habe also die Abrüstung und das Ende des Kalten Krieges erst möglich gemacht, so Helmut Schmidts Überzeugung bis zuletzt. Dabei verlor Schmidt aber eine ganze Generation junger, politisch linksorientierter Idealisten für die SPD. Helmut Schmidt stand als SPD-Kanzler für Atomkraftwerke und Atomraketen. Vor allem die frisch gegründeten Grünen sammelten und organisierten den Protest dagegen. Helmut Schmidt nahm sie damals nicht ernst, eine grobe Fehleinschätzung. Nach Schmidts Ablösung als Bundeskanzler durch Helmut Kohl von der CDU zogen die Grünen in den Bundestag ein, wo sie bis heute sitzen.
Tja, und wenn heute Bundestagswahl wäre, bekämen sie sogar mehr Stimmen als die SPD, was Helmut Schmidt wohl dazu sagen würde. Gut, das werden wir jetzt nicht erfahren. Dafür hören wir die Einschätzung des Politikwissenschaftlers Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Also Helmut Schmidt glaubte, ohne den NATO-Doppelbeschluss hätte es die Abrüstung und den INF-Vertrag nie gegeben. Hat er recht?
Das ist schwierig, darauf eine klare Antwort zu geben, denn das ist ja eine hypothetische Frage. Kein Mensch kann sagen, was passiert wäre, wenn nicht nachgerüstet worden wäre. Das ist die erste hypothetische Frage. Und die zweite Sache ist die, es ist natürlich auch schwierig, einen Kausalzusammenhang mit Sicherheit zu schließen. Aber man muss eines sagen, das, was man ja eine paradoxe Intervention nennen kann, also erst nachzurüsten, um dann anschließend abzurüsten, ist zumindest der Reihenfolge nach passiert. Also, und wenn Gorbatschow auch eingesteht, man muss es ja nicht zweifeln, was Helmut Schmidt hier sagt, dass er es im persönlichen Gespräch gesagt hat. Manche sprechen ja sogar davon, dass Russland totgerüstet worden wäre. Das war das, worauf Ronald Reagan sehr stolz war. Dann spricht zumindest etwas dafür, dass die Aufrüstung danach die Abrüstung nach sich gezogen hat. Also man kann schon unterstellen, dass es etwas gegeben hat in der Aufrüstung, was da nicht unmaßgeblich anschließend zur Abrüstung beigetragen hat.
Ein alter Friedensaktivist würde jetzt erwidern, es liegt nicht an Schmidt, sondern es liegt daran, dass wir so Druck gemacht haben. Also welche Verdienste hat die alte Friedensbewegung an der Abrüstung danach?
Naja, das kommt natürlich dazu. Es gibt ja beide Seiten und das macht es so spannend, auch wenn wir uns überlegen, wie die Zeit heute ist. Es wurde ja auch die Aussage getätigt, dass eine neue Friedensbewegung nötig wäre und wir müssen uns bewusst machen, damals in der Tat war es eine Lage, die noch gewissermaßen die alte Welt bedeutet hat. Wir haben die große Auseinandersetzung in Mitteleuropa gehabt. Es gab also die große Gefahr, dass sich der Mittelpunkt der Welt, so stellte es sich ja dar, es war gewissermaßen die Zeit der alten Bipolarität, dass sich diese Zeit zu einem Kriegsfeld in Mitteleuropa entwickeln würde. Es war ja die Zeit des absoluten vielfachen, tausendfachen atomaren Overkills. Die Kapazitäten waren so immens, dass gar die Welt mehrfach hätte quasi ausgelöscht werden können. Aber es spielte sich alles in Mitteleuropa ab. Und natürlich war auch der Druck, der dann erzeugt wurde, nicht unmaßgeblich, dass anschließend die Abrüstung vonstatten gegangen ist. Also ich will damit sagen, es war wohl ein Zusammenspiel. Hm. Hier wird man aber auch feststellen, und das macht es so spannend, wenn wir heute über die Frage diskutieren, müssen wir feststellen, dass die Welt eine völlig andere geworden ist. Wir haben es heute eben nicht mehr mit einer bipolaren Welt zu tun, in der sich alles zwischen Warschauer Pakt und NATO abspielte, sondern der Grund, warum wir es jetzt mit der Aufkündigung des Vertrages zu tun haben, die ja interessanterweise gleichermaßen von den USA wie Russland förmlich gekündigt wurde. Beide Staaten haben ersichtlich nichts dagegen, dass dieser Vertrag gekündigt wurde, hat damit zu tun, dass wir heute in einer multipolaren Welt leben, in der vor allem China als der neue, potente, atomare Akteur wahrgenommen wird, neben vielen anderen, Pakistan, anderen Staaten. Das heißt, wir haben es mit einer viel, viel komplexeren Lage zu tun. Das heißt, die Übertragung, dass man es möglicherweise noch einmal durch neue Aufrüstung schaffen könnte, in Europa die Gefahr zu bannen, erscheint weit, weit unwahrscheinlicher. Und wenn heute eine Friedensbewegung vonstatten und nötig wäre, dann wäre es eher eine globale, die für einen neuen INF-Vertrag auf globaler Ebene werben müsste.
Also Europa steht sicherheitspolitisch nicht mehr so im Mittelpunkt der Welt. Ist das jetzt gut oder schlecht für uns?
Ja, Sie sagen es völlig richtig. Man kann fast sagen, wir sind nicht mehr der Mittelpunkt der Welt. Das hat uns übrigens auch schon Barack Obama sehr klar beigebracht. Wenn wir uns an das letzte Jahrhundert erinnern, dann war Berlin gerade auch als der Schlüsselort des Aufeinandertreffens der beiden Systeme quasi der Brennpunkt, beginnend 61 auch mit dem Bau der Mauer. Wir erinnern uns alle an die Bilder der beiden aufeinanderrollenden Panzer. Hier hat sich gewissermaßen alles abgespielt. Die Bundesrepublik war das Vorland. Das sind ja damals noch Begriffe gewesen wie das Gaps, das dann hinter Kassel aufgehen könnte, wo die Überfälle gewissermaßen geprobt wurden, beziehungsweise das Aufmarschieren des Warschauer Pakts. All das gehört in dem Sinne als eine Grenzregion, die die entscheidende ist, der Vergangenheit an. Wir sind mittlerweile in einem weit mehr pazifisch ausgerichteten Jahrhundert. Der Hauptkonflikt, auch die große Auseinandersetzung, spielt sich heute zwischen China, zwischen den USA und Russland ab. Deswegen ist beispielsweise einer der Vorschläge, der jetzt aufgebracht wird, auch seitens der SPD-Politiker Mützenich, beispielsweise Rolf Mützenich und anderer, dass sie sagen, wenn denn Russland meint, größere Waffen zu haben, auch gerade in Abgrenzung gegenüber China, beziehungsweise als Abschreckungsmoment gegenüber China, dann möge es diese Waffen doch bitte in Richtung China verlagern, also nicht weiter in Europa ausrichten. Das heißt, da gibt es so etwas wie einen Moment, dass diese geostrategische Auseinandersetzung dann doch auch Richtung Pazifik verlagert wird. Das hat aber natürlich mit der neuen Frage nichts zu tun, die da lautet, wie schützen wir uns eigentlich, beziehungsweise wie wird die Lage sein, wenn tatsächlich möglicherweise eines Tages Donald Trump völlig ernst macht und sagt, das alte NATO-Bündnis, das ja im Kern den anderen Teil der Bipolarität zu alten Zeiten ausmachte, dieses NATO-Bündnis, er hat es bereits angedroht, ist obsolet. Dann wäre natürlich die Frage im Raum, wie stellt sich die Lage in Europa dar? Und dann taucht die Frage auf, wie weit ist Europa selbst abschreckungs- oder verteidigungsfähig?
Ja, glauben Sie denn, diese Strategie kann aufgehen nach dem Motto, lasst uns in Ruhe, schießt auf andere?
Naja, zumindest ist die Frage die, ob überhaupt noch der eigentliche Ort der geostrategischen Auseinandersetzung Kern Europa überhaupt noch ist. Wir erleben natürlich an den Grenzen, wenn wir an die Ukraine denken, dass dort durchaus wieder große kriegerische Konflikte aufbrechen können. Das ist keineswegs ausgemacht, dass das der Geschichte angehört. Im Gegenteil, da wurden wir ja gewissermaßen nach den Konflikten im postjugoslawischen Raum ein zweites Mal aufgeweckt aus der Vorstellung, dass auf europäischem Boden keine Grenzveränderungen mehr stattfinden können. Das ist mit der Annexion der Krim obsolet. Aber auf der anderen Seite, das heißt natürlich noch nicht, dass die klassischen Bereiche Westeuropas, auch der anderen neuen europäischen Staaten sofort einem Übergriff ausgesetzt wären. Das ist momentan ja nicht im Raum, aber trotzdem, Sie haben völlig recht. Die Grundfrage bleibt natürlich relevant. Ist so etwas wie eine neue Zeit denkbar, in der, und das war ja das, worauf der alte NATO-Doppelbeschluss immer basierte, in der die Second-Strike-Alternative, also die Möglichkeit, dass der Angegriffene so schnell zurückschlagen kann, dass auch der Angreifer gewissermaßen mit der Vernichtung rechnen muss. Das war der Kern dieses ominösen Gleichgewichts des Schreckens. Wenn dieses Gleichgewicht des Schreckens wegbricht, also der Erste angreifen kann, ohne dass der Zweite zurückschlagen kann, dann sind natürlich theoretisch wieder Kriege möglich, auch atomar möglich, die davor nicht denkbar waren. Und das wirft natürlich für Europa doch ein neues Bedrohungsszenario auf. Aber ich glaube nicht, denn das wäre meines Erachtens ein verheerender Weg, dass wir dem noch einmal mit einer neuen Aufrüstungskampagne wie im NATO-Doppelbeschluss begegnen können.
Albrecht von Lucke von den Blättern für internationale Politik. Herzlichen Dank. Und wir gehen jetzt noch einmal in den Sicherheitsbunker des Pentagon, einer der Schauplätze des Films Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Und wir hören weiter dem amerikanischen Präsidenten zu, der gerade seinem sowjetischen Amtskollegen in einem Telefonat schonend versucht beizubringen, dass sein US-General etwas sehr Törichtes angestellt hat. Tja, und nun?
Das will ich Ihnen sagen, was er angestellt hat. Er hat seiner Staffel befohlen, euer Land anzugreifen und... Bitte, Dimitri, lassen Sie mich ausreden. Lassen Sie mich ausreden, Dimitri. Ja, was denken Sie, wie mir dabei zumute ist? Können Sie sich vorstellen, wie mir dabei zumute ist, Dimitri? Was glauben Sie wohl, warum ich Sie anrufe? Nur um guten Tag zu sagen? Natürlich spreche ich gern mit Ihnen. Und ich sage Ihnen natürlich gerne guten Tag. Nein, nur im Augenblick nicht, Dimitri, aber sonst jederzeit. Jetzt wollte ich Ihnen nur mitteilen, dass etwas Schreckliches passiert ist. Ob der Anruf freundschaftlich ist? Natürlich ist er freundschaftlich. Wenn er nicht freundschaftlich wäre, dann würde ich Sie wahrscheinlich gar nicht angerufen haben. Es dauert mindestens noch eine Stunde, bevor Sie Ihre Ziele dort erreichen. Nein, nein, ich irre mich ganz bestimmt nicht.
Jetzt ist guter Rat teuer. Alte Verträge, neue Waffen, die Zukunft der Rüstung. Angst vor einem Angriff hat man auch in Polen. Die haben ja sozusagen die Seite gewechselt. Als der INF-Vertrag vor 32 Jahren geschlossen wurde, gehörte Polen noch zum Warschauer Pakt. Heute ist es Mitglied der NATO. Und in Warschau beobachtet man die ganze Entwicklung natürlich mit großer Sorge. Jan Palukat.
Die Angst vor Atomraketen ist für viele Polen nichts Neues. Die russische Seite nämlich kündigte im Zuge der Ukraine-Krise an, atomwaffenfähige Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander im Oblast Kaliningrad zu stationieren, dem früheren Königsberg. Diese Waffen haben eine Reichweite von 500 Kilometern und fallen deswegen nicht unter den INF-Vertrag. Die polnische Hauptstadt könnten sie erreichen. Dennoch betonen auch polnische Experten, dass das Drohnenaus für den Vertrag über mittlere Reichweiten die allgemeine Sicherheitslage weiter verschlechtert. Ex-General Stanisław Korzej, in Polen eine Art inoffizieller Chefkommentator in Militärfragen, urteilt: Europa verliert am meisten, weil hier die Risiken eines nuklearen Konflikts und eines nuklearen Ungleichgewichts enorm steigen. Indes haben auch Donald Trumps Alleingänge nichts an der großen Treue zu den USA verändert, die in Polen und der Region seit der Wende gepflegt wird. Das polnische Außenministerium nannte die amerikanische Ankündigung zum INF-Vertrag einen berechtigten Schritt, den Polen begrüße. Zuvor hatte das Ministerium indes Berichte dementiert, Polen wolle nun auch die Stationierung amerikanischer Atomraketen im eigenen Land. Das sei nichts, was sich Polen wünsche, eine solche Entscheidung könne ohnehin nur im NATO-Verbund fallen, hieß es. Schwierige Diskussionen innerhalb der NATO über das nun weitere Vorgehen prophezeit aber Außenpolitik-Experte Artur Kaszczyk. Es ist ja kein Geheimnis, dass viele europäische Partner kritisch waren, als Trump seinen Schritt letzten Oktober erstmals angekündigt hat. Aber die NATO-Staaten haben seit 2014 nicht sehr viel über die russischen Vertragsbrüche gesprochen, es erst 2018 offiziell festgestellt. Viele europäische Staaten sind unzufrieden mit dem amerikanischen Rückzug, aber andererseits muss man auch sagen, dass die NATO nicht genug gemacht hat, um Druck auf Putin auszuüben und den Vertrag zu retten. Jetzt gibt es eine gemeinsame Stellungnahme, aber die Prioritäten, wie nun geantwortet werden soll, die Relation zwischen Rüstungskontrolle und Abschreckung etwa, unterscheiden sich unter den NATO-Ländern sehr. Und es ist eine längere und komplizierte Diskussion zu erwarten. Polen jedenfalls bleibt wohl auf absehbare Zeit der Meinung, dass nichts die Allianz mit den USA schwächen darf. In dieser Grundhaltung besteht über Parteigrenzen hinweg Einigkeit. Das Land wirbt offensiv für eine dauerhafte Militärpräsenz der Amerikaner an der Weichsel statt der wie bislang rotierenden Anwesenheit, bei der Soldaten und Gerät ständig ausgetauscht werden. Präsident Duda stellte bei seinem jüngsten USA-Besuch den Namen Fort Trump für eine solche feste Militärbasis in Aussicht. Polnische Emissäre bieten Milliardenzahlungen an. Entschieden hat Washington noch nicht über einen solchen Schritt, der die Lage Skeptikern zufolge weiter zuspitzen könnte. Derweil laufen weiter die Vorbereitungen, in Polen eine weitere Basis des umstrittenen US-Raketenschutzschildes zu eröffnen, was nächstes Jahr der Fall sein soll. Verteidigungsminister Błaszczak erklärte bei einem Ortsbesuch: Die Basis hier in Redzikowo ist sehr wichtig für die Sicherheit Polens, Europas und der ganzen Welt. Gemeinsam verteidigen wir die Freiheit vor denen, die unsere Werte nicht schätzen. Diese Zusammenarbeit ist ein Element des NATO-Sicherheitsmechanismus, aber auch der amerikanisch-polnischen Beziehungen.
Polen und die USA sind sich also einig, aber das sieht man in anderen Ländern der NATO ganz anders. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Carlo Masala, von der Bundeswehrhochschule München. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Bernd.
Sie sagen, es könnte passieren, dass wir in der NATO Zonen unterschiedlicher Sicherheit bekommen. Was meinen Sie damit?
Damit meine ich das folgende Szenario, dass man sich innerhalb der NATO nicht auf eine Drohung mit einer möglichen Nachrüstung landgestützter Mittelstreckenraketen mit Blick jetzt auf die russische INF-Vertragsverletzung einigen kann und dies dann bilateral zwischen den Vereinigten Staaten und einigen anderen NATO-Staaten, wie zum Beispiel das gerade eben erwähnte Polen, Rumänien könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch die baltischen Staaten erfolgen würde. Wenn sozusagen diese Nachrüstung, diese mögliche Nachrüstung nicht einstimmig getragen werden würde, dann würden wir Zonen unterschiedlicher Sicherheit bekommen, dann würden wir Staaten bekommen, die einigermaßen sicher vor der Drohung der Russischen Föderation mit den Mittelstreckenraketen wären, wie zum Beispiel Polen, wenn es landgestützte Systeme geben würde, und Staaten, die nicht sicher vor einer solchen Drohung wären, wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland. Damit wäre die NATO im Prinzip politisch gespalten und Europa hätte Zonen unterschiedlicher Sicherheit.
Das heißt, unsere Sicherheit verschlechtert sich?
Unsere Sicherheit würde sich dramatisch verschlechtern, weil sozusagen wir durch die Nachrüstung, wenn wir sie politisch nicht unterstützen, die dann in Polen erfolgen würden, keine Sicherheit hätten vor den russischen Raketen.
Welche Rolle spielt Deutschland in dieser Situation?
Deutschland will vermitteln, glaube ich aber überschätzt dabei sein Potenzial und geht diplomatisch nicht besonders klug in diese Vermittlerrolle rein. Also warum überschätzt Deutschland sein Potenzial? Weil Deutschland in dieser ganzen Frage von Mittelstreckenraketen Betroffener ist und nicht Akteur. Akteure ist die Russische Föderation und es sind die Vereinigten Staaten. Warum überschätzt es, also damit überschätzt es seine Rolle? Warum ist es diplomatisch nicht klug? Außenminister Heiko Maas, der den INF-Vertrag gerne globalisieren würde, das heißt also auch China, Indien, Pakistan in diesen Vertrag mit reinbringen will, schließt von vornherein aus, dass Aufrüstung, dass eine mögliche Aufrüstung eine Option ist, die dann zum Zuge kommt, wenn sozusagen kein neuer Vertrag zustande kommt. Und damit verzichtet er auf eine essentielle Drohgebärde, die man braucht, um die Russische Föderation an den Verhandlungstisch zu bringen. Russland verliert durch die Aufkündigung des INF-Vertrages ja nichts. Russland gewinnt, genauso wie die Vereinigten Staaten. Warum sollte Russland also jetzt an Verhandlungen teilnehmen, die wiederum zur Abschaffung dieser Raketen führen, wenn man Russland sozusagen nicht mit etwas Konkretem droht, was, wenn der Vertrag nicht zustande kommen würde, zum Nachteil der Russischen Föderation ist?
Sie sagen, Russland gewinnt. Was gewinnt denn Russland?
Bewegungsfreiheit. Eskalationsdominanz in Europa. Russland sozusagen hat jetzt ein neues Waffensystem, mit dem es europäischen Staaten drohen kann, mit dem es sozusagen auch der Ukraine drohen kann oder Georgien, um zwei europäische Nicht-NATO-Staaten zu nennen, ohne dass eine amerikanische Gegenreaktion mit Interkontinentalraketen auch nur glaubwürdig erscheinen würde. Und damit hat Russland in Europa die Eskalationsdominanz mit Blick auf die bereits existierenden und potenziell zukünftige Konflikte gewonnen.
Das heißt, Sie glauben, nur wenn wir die gleichen Waffen in Deutschland stehen haben, nur dann würde Russland nachgeben?
Ich weiß nicht, ob es die gleichen Waffen sein müssen. Es muss aber sozusagen eine glaubwürdige für Russland, also für Moskau, glaubwürdige Drohung mit militärischen Gegenreaktionen geben. Nur dann sehe ich eine Chance, dass Russland sich wieder an den Verhandlungstisch bewegt und über einen neuen INF-Vertrag oder einen Vertrag, wie immer der dann auch heißen mag, glaubwürdig und ernsthaft verhandeln wird.
Stehen wir vor einem neuen Rüstungswettlauf?
Da würde ich immer schon sagen, wir sind bereits drin. Er wird nicht der Rüstungswettlauf der 60er, 70er, 80er Jahre sein, an dessen Ende sozusagen die achtfache Overkill-Kapazität stehen wird. Die neuen Waffen sind technisch moderner, flexibler. Wir haben Waffen, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Aber das ist alles schon im vollen Gange seit Jahren. Wir sind bereits in diesem neuen Rüstungswettlauf.
Der alte Friedensaktivist würde Ihnen jetzt entgegenhalten, genau diese Logik, die muss man doch durchbrechen.
Ja, da mag der alte Friedensaktivist recht haben, aber sozusagen es wird nicht passieren, weil sozusagen die Logik erfolgt aus Sicherheitsempfinden und sozusagen den Ansprüchen, Ordnungen zu verändern. Und das heißt, wenn man einen Staat wie Russland hat, der letzten Endes nichts anderes ist als ein hochgerüsteter Problemfall und Problemmacher in der internationalen Politik, der dezidiert die Ordnung des nach Zweiten Weltkrieges verändern will, dann wird man den nicht davon überzeugen, auf seine Waffen zu verzichten, indem man einseitig abrüstet. Das ist eine völlig kranke Logik, zu glauben, dass wenn jemand aufrüstet, man auf der anderen Seite erstmal abrüsten muss, damit derjenige, der aufrüstet, wieder abrüstet.
Das Ganze ist ja ein Vertrag zwischen den USA und Russland. Wie steht die NATO denn eigentlich im Moment da? Man hört irgendwie nur lautes Schweigen. Ist das Ratlosigkeit oder sehen Sie das schon, dass das auseinanderdriftet alles?
Nein, der Punkt ist, die NATO ist sich in einem Punkt einig, Russland hat den Vertrag verletzt. Das ist schon mal ein wichtiges Zeichen, dass man sich in dieser Frage einig ist. Jetzt kommt aber die viel wichtigere Debatte, wie wird man darauf reagieren? Und hier sehe ich momentan ganz einfach zwei Lager in der NATO. Die einen, die sagen, man muss an diesem Vertrag festhalten und Russland an den Verhandlungstisch bringen, aber ohne die Problematik von sozusagen militärischen Drohgebärden auf den Tisch zu legen. Und die anderen sagen, wenn dieser Vertrag endgültig scheitert, dann müssen wir über Nachrüstung reden. Und da gibt es momentan keine Einigkeit. Da ist sozusagen der Keil bereits in der NATO drin. Und ich würde mal vermuten, dass im Kreml die Sektkorken knallen.
Das heißt, das ist genau das Ziel?
Das ist genau das Ziel. Es ist ein Teil der russischen Destabilisierungsstrategie mit Blick auf Europa, mit Blick auf die transatlantische Allianz.
Professor Carlo Masala von der Bundeswehrhochschule München, herzlichen Dank. Und wir hören noch mal rein in die Satire aus dem Jahr 1964. Doktor, seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Immer noch führt der amerikanische Präsident ein schwieriges Telefonat mit seinem sowjetischen Amtskollegen. Aber inzwischen hat sich der Präsident ja zu einem Lösungsvorschlag durchgerungen, was auch notwendig ist. Denn auf Befehl eines eigenmächtigen US-Generals fliegt gerade eine amerikanische Bomberstaffel Richtung Moskau. Und nun?
Das habe ich alles schon mit Ihrem Botschafter besprochen. Ich will Sie nicht reinlegen.
Folgendes, Dimitri. Wir möchten euren Luftwaffenstab gern über die Ziele, die Flugpläne und Abwehrsysteme der Flugzeuge informieren. Ja, ich meine, falls es uns nicht gelingt, die Flugzeuge zurückzurufen, dann würde ich sagen, dass, naja, also, dass wir euch helfen müssten, sie zu vernichten, Dimitri. Ja, ich weiß, dass es unsere Jungs sind. Ja, Dimitri, also wen soll ich denn nun anrufen? Wen sollen wir anrufen, Dimitri? Die war die Volks... Was? Entschuldigen Sie, Sie waren eben ganz weg. Das Hauptquartier der Volksluftabwehrzentrale. Aha. Wo ist es, Dimitri? In Omsk. Fein. Ja, nun rufen Sie bitte zuerst dort an. Aha. Haben Sie zufällig die Telefonnummer zur Hand? Einfach die... Was? Ach, ja. Die Auskunft in Omsk verlangen. Mir tut es auch leid, Dimitri. Sehr leid. Na schön, es tut Ihnen mehr leid als mir. Aber mir tut es ebenso leid. Es tut mir genauso leid wie Ihnen, Dimitri. Sie können nicht sagen, dass es Ihnen mehr leid tut, als es mir leid tut. Mir kann etwas genauso leid tun wie Ihnen. Es tut uns beiden gleich leid. Einverstanden?
Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Und als hätten wir es geplant, heute Abend kann man diesen wunderbaren Film im Fernsehen sehen. Um 22.05 Uhr läuft er auf Arte. Damals war die Welt aufgeteilt in zwei Blöcke. Heute ist es eben viel komplizierter. Ein ganz besonders heikler Akteur ist der Iran. Auf den schauen wir jetzt mal. Denn erst gestern wurde ja mit voller Stolz eine neue Rakete präsentiert, die nach dem IMF-Vertrag eigentlich verboten wäre. Christian Buttgereit.
Die Iraner konnten den Test der neuen Rakete im Staatsfernsehen verfolgen. Angeblich gebaut ausschließlich mit heimischer Technologie und iranischem Know-how. Vorgestellt wurde sie passenderweise bei einer Waffenschau anlässlich des 40. Jahrestages der Rückkehr von Ayatollah Khomeini aus dem Exil. Stolz erklärte Verteidigungsminister Hamir Hatami den Test für erfolgreich. Heute haben wir den Marschflugkörper mit dem Namen Huwaise enthüllt. Die Rakete hat eine Reichweite von 1350 Kilometern und ist innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit. Sie kann in geringer Höhe fliegen und sie hat einen kräftigen Sprengkopf. Im Gegensatz zu herkömmlichen Mittel- und Langstreckenraketen soll der neue Marschflugkörper durch die für diese Waffengattung charakteristische geringe Flughöhe von weniger als 100 Metern von feindlichen Raketenabwehrsystemen schwerer erfasst werden können. Außerdem kann er mit verschiedenen Sprengköpfen bestückt werden, theoretisch auch mit atomaren. Allerdings zeigte sich zuletzt sogar der US-Geheimdienst CIA überzeugt, dass Iran solche nicht besitzt und bestätigte damit die bisherigen Erkenntnisse der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO. Fakt ist, Iran baut sein Raketenprogramm massiv aus, laut iranischer Führung allein zu Verteidigungszwecken. Nach einer Studie des Internationalen Instituts für strategische Studien in London von 2017 arbeitet Iran an rund einem Dutzend Raketentypen mit einer Reichweite zwischen 200 und 2000 Kilometern. Grundsätzlich sei das iranische Waffenarsenal veraltet, nicht zuletzt durch internationale Sanktionen, sagt die Iran-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Azadeh Samirirat.
Was Iran allerdings hat, ist ein sehr weit ausgeprägtes, sehr fortschrittliches Raketenprogramm und auch das größte Raketenarsenal in der Region mit mehr als 1000 Kurz- und Mittelstreckenraketen. Darin liegt eigentlich die militärische Stärke, wenn man so will, Irans. Und da ist die Islamische Republik tatsächlich heute stärker, als sie je zuvor in ihrer Geschichte war.
Dass der neue Marschflugkörper ausgerechnet jetzt vorgestellt wurde, folgt der Tradition, rund um den Jahrestag der Islamischen Revolution militärisch die Muskeln spielen zu lassen. Dieses Jahr wird am 11. Februar der 40. Jahrestag gefeiert, selbstverständlich mit einer großen Militärparade und wohl auch nicht ohne die altbekannten Slogans »Tod den USA« und »Nieder mit Israel«. Auch wenn sich viele Iraner mit diesen Parolen längst nicht mehr identifizieren könnten, meint der Politologe Sadegh Sibakalam von der Universität Teheran, dass sie immer noch zur politischen Folklore des Regimes gehörten. Genauso wie das Waffenschaulaufen rund um den Jahrestag der Revolution.
Zentrale Bestandteile der iranischen Strategie sind Ideologie und Propaganda. Die iranische Führung weiß, dass sie Israel nicht zerstören kann. Slogans wie »Nieder mit Israel« oder auch die Demonstrationen militärischer Stärke richten sich vor allem an die eigene Bevölkerung.
So versuche das Regime weiterhin, die Wut der Bevölkerung über zum Teil drastisch verschlechterte Lebensbedingungen auf einen äußeren Feind umzulenken. Das Raketenprogramm kann dabei eine Hilfe sein. Immerhin erinnern sich viele ältere Iraner noch, wie wehrlos ihre Städte während des Iran-Irak-Krieges in den 80er Jahren den Raketen Saddam Husseins ausgeliefert waren. Heute wäre das anders, betonte Verteidigungsminister Amir Hatami am Samstag. Mit der Vorstellung dieses Marschflugkörpers ist das nationale Raketenprogramm komplett und wesentlich schlagkräftiger. Bei den Europäern, die weiterhin darauf setzen, auch nach dem Ausstieg der USA den Atomdeal mit Iran aufrechtzuerhalten, dürfte der jüngste Raketentest auf wenig Begeisterung stoßen. Und die USA dürften sich in ihrem Vorwurf, Iran verstoße gegen das Atomabkommen, bestätigt fühlen. Zwar verbietet das Atomabkommen nicht ausdrücklich Raketenprogramme, jedoch wird Iran darin aufgefordert, alles zu unterlassen, was zur Entwicklung und zum Bau von Raketen führe, die Atomsprengköpfe tragen könnten. Aber genau das scheint Iran mit der Entwicklung der Hoveyse-Marschflugkörper jetzt getan zu haben.
Auch diese iranische Mittelstreckenrakete zeigt eines deutlich. Der INF-Vertrag stammt aus einer anderen Zeit. Er gilt eben nur für USA und Russland. Eigentlich müsste er längst internationalisiert werden. Aber wie realistisch ist das? Stefan Cornelius ist Ressortleiter Außenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also China appelliert zum Beispiel an Russland und die USA, dass sie den Vertrag unbedingt beibehalten sollen, aber will selbst nicht beitreten zu dem Vertrag. Mit welchem Argument denn eigentlich?
Mit keinem Argument. Es ist ein hübscher Appell der Chinesen, weil sie natürlich genau wissen, dass sie die Profiteure einer Stabilisierung zwischen Russland und den USA wären. Profiteure, weil sie natürlich im Mittelstreckenbereich weit überlegen sind und insofern eine strategische Überlegenheit vor allem gegenüber Russland entwickeln können. Das gleiche gilt für Pakistan, das gleiche gilt für Indien, das gleiche gilt für Iran, für viele Länder. Man sieht, das ist ein so breites Feld, das ist ein so auch heterogenes Feld von Staaten, die ohne äußeren Druck niemals unter einen gleichen Vertragsschirm schlupfen werden.
Die USA und die Sowjetunion haben den Vertrag vor 32 Jahren geschlossen. Da gab es diese ganzen Akteure nicht. Und die beiden Länder sollen sich jetzt daran halten. Also man kann ja schon nachvollziehen, dass die wenig Interesse an dem Vertrag haben, oder?
Das sind exakt die äußeren Umstände, warum der Vertrag auch wirklich gekündigt wurde. Es ist nicht der Verstoß entweder der Amerikaner oder der Russen. Die Russen haben tatsächlich diese neue Rakete gebaut. Die Amerikaner haben ein System der Raketenabwehr, das nicht kontrolliert wird ordentlich. Also diese Verstöße sind nicht der eigentliche Grund, sondern es ist diese neue Bedrohung, die vor allem aus China erwächst und die beide Staaten dazu zwingt, über ihre im russischen Fall östliche Flanke und im amerikanischen Fall die Pazifikflanke nachzudenken und eine Abwehrmöglichkeit, eben chinesische Mittelstreckenraketen zu bauen.
6 Monate haben wir noch Zeit, um diesen Vertrag zu retten. Das ist die Übergangsfrist nach der Kündigung. Sehen Sie eine Chance, dass man diesen Vertrag noch retten kann?
Nein, ich sehe diese Chance nicht. Ich glaube, dass der Vertrag verloren ist. Ich glaube, dass wir tatsächlich im Mittelstreckenbereich keine Rüstungskontrollabkommen mehr haben werden. Das ist einerseits tragisch, weil natürlich die beiden Mächte sich daran gehalten haben. Andererseits, hier oben, ist es eben auch nur realistisch, weil viele andere Staaten längst gleichgezogen haben. Was wir brauchen, ist ein viel breiteres Nachdenken über Rüstungskontrolle, über neue Waffentechnologien, über Möglichkeiten, wie man Parität herstellen kann, ohne neue Bedrohungen zu erwecken. Aber das internationale Klima ist im Moment nicht dafür angetan, dass wir über Rüstungskontrolle nachdenken und über große Konferenzformate, wo so etwas verhandelt werden könnte.
Wie müsste ein zeitgemäßer Abrüstungsvertrag aussehen?
Na, wir müssen unterscheiden zwischen konventionellen und nuklearen Waffen. Das ist sozusagen die alte Welt. Und auf der anderen Seite die komplett neuen Technologien betrachten, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, die mit Cybertechnologie zu tun haben, die damit zu tun haben, wie Kriege von morgen und eigentlich auch schon heute geführt werden, nämlich gegen Gesellschaften, die nicht sehen, wo der Feind ist, die überrascht werden von technologischen Angriffen, Angriffen auf ihr Stromnetz, auf ihr Internet, auf ihre Infrastruktur. Das sind die eigentlichen Bedrohungen, wo es keine Normen gibt und wo es keine Absprachen zwischen den Staaten gibt. Die Transparenz völlig fehlt. Und da eröffnet sich ein komplettes Feld von waffentechnologischer Unkenntnis, von quasi einem Terrain, das nicht kartografiert ist, wo Rüstungsstrategen und Abrüstungsapologeten in Zukunft unglaublich viel Arbeit leisten können.
Klingt bedrohlich.
Es ist bedrohlich, es ist quasi die Saat, aus der neue Kriege entstehen können. Es ist eine sehr gefährliche Situation und ich kann nur hoffen, dass die Kündigung dieses Mittelstreckenvertrags wenigstens dazu führt, uns wachzurütteln, was tatsächlich in der Welt der Waffen passiert, was in dieser Welt der Bedrohungen passiert und was man dagegen tun kann.
Also Sie sagen, wir haben kein Klima, in dem man so komplizierte Verhandlungen gerade führen kann, weil man sich eben nicht vertraut. Das heißt im Umkehrschluss, es droht ein neues Wettrüsten. Wie vor 30 Jahren?
Nicht unbedingt, und das ist ja das Schizophrene. Einerseits lösen wir uns von vertraglichen Bindungen und entwickeln neue Waffen, und jeder müsste annehmen, ja, das ist sozusagen jetzt der neue Wettlauf. Auf der anderen Seite haben die Akteure in diesem Spiel nicht die Mittel und auch im Moment nicht die politische Energie, sich komplett auf den Rüstungsbereich zu konzentrieren. Natürlich rüstet China ungemein auf. Natürlich haben die Amerikaner jetzt sehr viel Geld auch in die Modernisierung ihrer Nuklearwaffen gesteckt. Natürlich entwickelt Russland Hypersonic-Waffen und neue Technologien, die sie auch unverwundbar machen. Aber auf der anderen Seite sind all diese Staaten gefangen von inneren Problemen. All diese Staaten kämpfen mit den neuen Spielregeln auf der Welt. Das heißt, die Spielfläche ist erheblich größer und nicht nur auf den Rüstungsbereich kontrolliert. Kein Staat hat im Moment das Interesse, tatsächlich einen Krieg zu führen, vor allem nicht gegeneinander, die großen Mächte. Und deswegen glaube ich, dass wir einen unmittelbaren Rüstungswettlauf nicht erleben werden.
Wie kommen Sie zu der These, kein Staat hat Interesse an Krieg? Ist das anders als früher?
Staaten haben Interesse an Dominanz. Staaten haben Interesse daran, dass ihre Regeln anderen Staaten übergestülpt werden, dass sie quasi bestimmen können, was in ihrem Umfeld oder so in der ganzen Welt passiert. Die Amerikaner haben sich aus diesem Spiel zurückgezogen, zumindest unter Donald Trump. Und ob sie es so schnell wieder aufnehmen, ist ungewiss. Ihr Spiel ist nun die Isolation und ist nun sozusagen der ruppige Umgang, vor allem in Handelsfragen. Russland hat vielleicht schon am ehesten neuen Interesse, in seiner Nachbarschaft für Instabilität zu sorgen und die europäische Staatenordnung, also das, was wir hier erleben, die Europäische Union zu zerstören. Aber das ist mir so ein Revanche-Gedanke. Das ist mir getrieben von der Überlegung, dass ein schwaches Europa einem schwachen Russland nutzt oder dass es eben leichter zu handhaben ist. China, glaube ich, wird mit seinem Wachstum und seinen inneren Ambitionen, mit der Dominanz der Partei und mit dem Zusammenhalt des Territoriums so stark beschäftigt sein, dass die geografischen Ambitionen auf das südchinesische Meer und die unmittelbare Nachbarschaft begrenzt bleiben.
Das heißt, Sie glauben nicht, das neue Gleichgewicht des Schreckens, das muss austariert werden zwischen Russland, USA und China?
Noch nicht. Im Moment sind wir tatsächlich nur eher in diesem Regionalspiel verhaftet. Vielleicht werden die Ambitionen wachsen. Und die Menschheitsgeschichte lehrt, dass Staaten die Gelegenheiten immer genutzt haben, die ihnen Überlegenheit versprachen, die ihnen Macht versprachen. Macht ist ein fluides Ding. Es wabert dahin und wer sie bekommen kann, der nimmt sie. Und deswegen würde es mich wundern, wenn das, was wir jetzt im Kern, im Ansatz sehen, nämlich dass sich die vertraglichen Bindungen lösen und dass die Möglichkeit zu einem Waffenwettlauf besteht, dass das sich nicht auch weiterentwickelt und tatsächlich irgendwann außer Kontrolle gerät.
Brauchen wir eine neue Friedensbewegung?
Auch eine Friedensbewegung ist eine sehr deutsche Sache. Ich halte das politisch für verständlich und ich glaube auch, dass die Öffentlichkeit sich sehr aufmerksam mit diesen Themen beschäftigen sollte. Gleichzeitig ist eine Friedensbewegung aber auch eine sehr hilflose Sache, weil in diesem Spiel der Rivalität, der Appell und die Moral stets nachgeordnet sind. Und deswegen befriedigt das vielleicht das Gefühl der moralischen Überlegenheit, aber es wird das Problem nicht lösen.
Stefan Cornelius, Ressortleiter Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung. Herzlichen Dank. Alte Verträge, neue Waffen, die Zukunft der Rüstung. Das war der Zag. Um 22 Uhr haben Sie dann die Wahl. Sie können entweder die Wiederholung dieser Sendung in HR Info hören. Okay, die kennen Sie jetzt aber, diese Sendung. Oder Sie gucken Arte und schauen dort den Film Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu liegen. Ich glaube, das will ich nochmal sehen. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.